Dieser Podcast wird unterstützt vom Land Vorarlberg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört Pure, euren Podcast rund um die Themen pflanzenbasiert, unverpackt, regional, ethisch fair. Heute mit Georg Prinz, Landwirtschaftsexperte des VGT, Verein gegen Tierfabriken. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei eurem Lieblingspodcast. Wir freuen uns, dass wir euch wieder begleiten dürfen, bei was auch immer ihr gerade macht, vielleicht gerade auf dem Weg zur Arbeit oder beim Abwaschen, beim Wäschemachen, beim Bügeln oder als euer Einschlaf-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In Vorarlberg, da hört man ja immer wieder, dass Kühe notwendig sind, um das sonst für uns Menschen, für Nahrungserzeugung unverwendbare Grünland nutzbar zu machen. Nutztierhaltung sei außerdem klimaneutral und Nutztiere hätten es besser als in der Natur. Diese und andere Argumente aus der Landwirtschaft schauen wir uns heute mit Georg Prinz, Landwirtschaftsexperte des VGT, des Vereins gegen Tierfabriken, gemeinsam an und klären, was Mythos und was Realität ist. Georg ist auf einem Bauernhof mit Milchkühen aufgewachsen und wurde dadurch schon früh zum Tierschützer und Veganer. Ein interessanter Wandel, oder?
Hallo Georg! Danke, dass du heute bei uns bist und diesen weiten Weg von Wien nach Vorarlberg einmal von ganz im Osten nach ganz in den Westen von Österreich auf dich genommen hast, nur mit uns zu sprechen.
Ja, hallo Ann-Kathrin, danke für die Einladung. Bin immer gerne hier und bin immer überrascht, was es bei euch schon alles gibt. Vegan, man glaubt ja oft, Wien ist die Vegan-Hauptstadt und im Rest gibt es gar nicht. Aber manche Dinge gibt es in Vorarlberg, die es in Wien wieder nicht gibt, wie sehr, sehr guten veganen Döner. Da kann Wien sich, glaube ich, noch einiges abschauen von Vorarlberg.
Da hast du recht. Und das sagt jemand, der wirklich alles Geile vor der Haustür hat. Also in Wien hat man ja echt die Möglichkeit, nicht nur zu sagen, okay, heute gehen wir vegan essen, sondern heute gehen wir vegan thailändisch, heute gehen wir vegan italienisch, heute gehen wir, keine Ahnung, griechisch, türkisch, whatever, you name it, alles da. Richtig geil. Und du hast uns auch was mitgebracht, was zum Essen.
Genau, ich war vorher noch am Wiener Naschmarkt und habe euch mitgebracht gebratene Zucchini in Pinienkernen und gegrillte Melanzane in Pistazienkernen und das können wir dann gerne gemeinsam essen während der Aufnahme.
Das riecht geil, hey, und das sieht super schön aus. Und ich habe hier noch beigesteuert ein selbstgemachtes Bärlauchpesto, weil hier wächst ja, also die ganzen Hügel sind ja voll mit Bärlauch, also das ist ja Wahnsinn, es riecht nur nach Knoblauch überall in Vorarlberg gerade. Endlich mal nicht nach Gülle, auch nett. Ja, du bist Tierschützer und Campaigner beim VGT, also dem Verein gegen Tierfabriken. Und angefangen hast du damit schon mit 19. Also du bist jetzt schon echt lang dabei, schon fast 10 Jahre. Und du vertrittst den VGT auch in den Medien und auf der Straße, eben bei Kundgebungen. Und in der Zeit hast du jetzt sicher schon viel erlebt und könntest inzwischen wahrscheinlich schon ganze Bücher über Diskussionen mit LandwirtInnen oder PolitikerInnen und natürlich Menschen von der Straße füllen, oder?
Ja, ich könnte das Buch schreiben, wie man mit dem Verteilen von buntem Papier die Welt verändert. Manchmal komme ich mir so vor, wie jemand, der halt da jeden Freitag, vor allem in Wien auf der Milferstraße, vielleicht kennt ihr das vom Einkaufen, da jede Woche Flyer verteilt, Broschüren verteilt, aber das ist nur der Eingang eigentlich und dann kommen oft sehr interessante Gespräche und es kommen auch jedes Mal eigentlich LandwirtInnen auch dazu und weil ich eben selber aus der Landwirtschaft komme, sage ich dann meistens zu den anderen Kollegen, hey, ich will mit denen sprechen, das ist, glaube ich, dann am besten und da hatte ich schon sehr interessante Gespräche.
Ja, das ist spannend, dass du das gerade sagst, das wollte ich dich nämlich noch fragen, wie gibt's denn das? Du bist auf einem Bauernhof aufgewachsen mit Milchkühen und jetzt bist du Tierschützer und Veganer. Wow, how? Wie ist das passiert?
Ja, es war irgendwie eine Verirrung und Verwirrung. Also wenn ich das meinem Vater gesagt hätte, hätte er, glaube ich, mich eher nicht gezeugt. Und lustig ist ja, mein Vater ist Bio-Milchbauer im Waldviertel, auch eine sehr hügelige Region, circa 800 Meter. Und ich war halt vorbestimmt. Ich war der einzige Sohn. Ich war vorbestimmt als Hoferbe. Also in der Vorstellung meines Vaters soll ich den Hof übernehmen und dann auch Landwirt werden. Und jetzt bin ich Tierschützer und setze mich teilweise genau gegen die Zustände ein, die es leider eben auch bei ihm gegeben hat.
Ja, krass. Oh mein Gott. Aber also ist das passiert mit dem Tierschützer und Veganer werden wegen dem, wie es bei euch zu Hause war? Oder würdest du sagen, das hat dich davon abgehalten? Oder also wie war das?
Einer meiner Schlüsselmomente war, wir hatten ja 2 Schweine für den Eigenbedarf. Mhm. Und das fand ich schon schlimm genug, vor allem dann die Schlachtung.
Also das fandst du damals schon schlimm?
Das fand ich damals schon schlimm. Aber unser Biolehrer hat uns einen Film gezeigt von einem gewissen Verein gegen Tierfabriken, den ich damals als 13-jähriger Bauernbub nicht kannte. Und da hat man eben gesehen, wie Schweine in Tierfabriken leben. Und ich kannte immer nur unsere 2 Schweine im Verschlag, war eben auch nicht toll, aber war eben keine Tierfabrik. Und war dann so geschockt, dass so eigentlich standardmäßig Schweine gehalten werden. Und dass ich sogar als Bauernbub eigentlich keine Ahnung hatte. Und das war so einer der Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, das geht nicht. Und abdem ich 13 war, wollte ich kein Fleisch mehr essen. Mhm. Aber es war eine sehr ländliche Gegend. Ich war auch bei der Blasmusik, da gab es dann immer Bratwürstel und so. Mhm. Also so richtig konsequenter Vegetarier war ich wahrscheinlich dann erst mit 14, 15. Dann hat es immer besser funktioniert. Aber der soziale Druck war natürlich sehr hoch. Und vegan war dann erst in Horn, das ist eine etwas größere Stadt, wo auch, ja, man mehr über sowas nachdenken konnte sozusagen, als jetzt direkt am Land im 70-Einwohner-Dorf.
Ja, spannend. Und jetzt in Wien fällt es dir wahrscheinlich unfassbar leicht, oder?
Ja, ich kann nicht, glaube ich, allen sagen, allen, die mal am Land vegan waren, für die ist vegan in der Stadt wirklich extrem easy.
Also wer in der Stadt nicht vegan sein kann, der hat es nicht drauf. Oder?
Ja, vor allem vor 10 Jahren am Land, wo es ja gar nichts gab. Ich kann mich immer erinnern, der erste vegane Käse, dann haben wir über das Internet bestellt. Oh, jetzt bekommt man den nachgeworfen, jetzt wird er sogar schon ausgelistet, weil er quasi nicht mehr gut genug ist. Mhm. Und für uns war das die Offenbarung damals. Wir haben das geöffnet wie so eine Schatzkiste. Boah, veganer Käse aus dem Internet. Der bringt uns hier die Zivilisation ins hügelige Waldviertel, ja.
Ja, spannend, weil vielleicht hast du damals sogar den Käse von hier bestellt, weil hier in Vorarlberg im Bregenzer Wald gab es den allerersten Veganversand. Aha. By the way. Shoutout an unsere Kollegen. Du hast gerade vorhin schon was angesprochen, worauf wir nämlich heute hinaus wollen. Du hast gesagt, auch als Bauernbub hast du gewisse Dinge irgendwie nicht gewusst oder halt ausgeklammert, weil es halt einfach bei euch anders war. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Es ist nämlich so, dass man als TierschützerIn ja eine Menge mehr oder weniger schlüssige Argumente von allen Seiten an den Kopf geknallt bekommt. Also zu Landwirtschaft, zur Ernährung, zu Tierwohl, was weiß ich. Und ein paar davon machen mich auch nach einigen Jahren Arbeiten in diesem Bereich doch immer wieder mal stutzig, weil sie schon recht schlüssig klingen oder halt schlüssig vorgetragen werden. Und auch immer wieder wiederholt werden, also in den Medien, aber auch von Bauern, Bäuerinnen, von PolitikerInnen. Und da wollen wir heute ein paar durchgehen. Da kannst du uns sicher was dazu sagen.
Ja, sehr gerne. Wie ich gehört habe, ihr habt ja schon dieses klassische vegane Bullshit-Bingo gemacht. Yep. Und es gibt ja auch zu den ethischen Fragen des Veganismus viele Argumente. Aber oft sind das eher so technisch landwirtschaftliche Dinge, die man als Laie noch nie gehört hat. Und dann ist man im ersten Blick einmal überrascht und verwirrt. Und ich hoffe, wir können das halt ein bisschen aufdröseln und dem den Nebel ein bisschen lichten und dahinter schauen, sozusagen, was da dahinter steckt.
Das klingt gut. Und du als Nicht-Laie kannst da hoffentlich einiges beitragen, bin ich sicher. Vorher wollen wir aber noch ganz kurz ein bisschen mehr über dich erfahren. Wir haben jetzt schon gewusst, Bauernbub und so weiter und dann veganer Tierschützer geworden und nach Wien gegangen. Und aber nur noch ganz schnell unsere liebgewonnenen Entweder-Oder-Fragen.
Jetzt bin ich gespannt. Auf das war ich nicht vorbereitet. Stundenlang gelesen, aber darauf konnte ich mich nicht vorbereiten.
Also ich stelle dir eine Frage und du antwortest einfach mit einem von beiden, ohne groß zu überlegen. Meer oder Berge?
Berge.
Oh, das ging schnell. Blunzenkröstel oder Faux?
Veganes Blunzenkröstel.
Alright.
Von Markus Dormer.
Okay. Dein veganer Metzgerkollege, genau. Oder wie? Nice. DCV-DNS oder KIZ?
KIZ.
Wer sich jetzt fragt, was zum Henker ist das? Einfach mal nachschauen auf YouTube.
Und sich
oder
freuen.
So. Genau. Buch oder Serie?
Buch.
Welches?
Alle möglichen Fantasy-Bücher. Der Name ist nicht so wichtig.
Alright, geil. Stadt oder Land?
Stadt mittlerweile.
Okay. Und wie wäre es, wenn es auf dem Land auch so geile vegane Restaurants gäbe?
Ja, aber das kulturelle Angebot und die Möglichkeiten und das Internationale und ja. Also
verstehe.
Doch eher Stadt.
Okay.
Oder 5 Tage Stadt, 2 Tage Land. Das ist klar. Ja. Ich die beste.
Ich mache es ja umgekehrt, also für alle VorarlbergerInnen, die mich jetzt hassen. Aber ich komme ja aus Stuttgart und für mich ist Vorarlberg doch tendenziell eher Land. Und das finde ich so für den Alltag einfach total angenehm. Berge, See, alles hier direkt um die Ecke. Und wenn ich dann mal Stadt will, dann komme ich nach Wien oder nach Stuttgart oder nach München oder nach Zürich oder man hat es ja leicht mit dem Klimaticket.
Für mich als Waldviertel ist es hier im Rheinland total urban oder suburban und dicht und zivilisiert sozusagen.
Stimmt, das ist cool. Ja gut, dann starten wir los, oder?
Yep, gehen wir's an.
Alright. Also eins, was man immer wieder gerne hört, ist, dass die Landwirtschaft in Österreich doch eigentlich eh klimaneutral ist. Also wenn wir jetzt so auf den Klimaaspekt eingehen, dass es also gar nicht nötig ist, irgendwie pflanzlicher sich zu ernähren, weil Kühe sind ja eh total klimaneutral und das CO2, das da ausgestoßen wird oder entsteht, ist ja eh kein fossiles CO2 und das ist ja das einzige Problem. Und außerdem befindet sich das ja in einem ständigen Kreislauf, also die Wiese wächst, die bindet den Kohlenstoff und dann isst die Kuh diese Wiese, nimmt diesen Kohlenstoff auf und dann essen wir die Kuh oder trinken ihre Milch. Also das ist immer alles so ein Kreislauf und total klimaneutral dadurch. Und es regnet ja auch auf die Fläche, wo die Kuh steht und deswegen braucht man ja nicht zusätzliches Wasser und ja, bla bla bla. Hau mal rein.
Genau, erstmal vorweg, es gab von der UNO eine sehr interessante Studie, die heißt Livestock's Long Shadow, also quasi der lange Schatten der Nutztierhaltung, das war schon 2006, wo erstmal rausgekommen ist, die Nutztierhaltung verursacht mehr CO2-Emissionen als alle Schiffe, LKWs und Flugzeuge zusammen, nämlich 18%.
Das ist ja mal ein Hammer.
Und dann kam das sogenannte World Watch Institute, die sogar auf 51% gekommen sind. Da muss man aber sagen, es kommt bei diesen Studien immer darauf an, was rechnet man rein und was rechnet man raus. Nimmt man jetzt zum Beispiel den Tiertransport zur Landwirtschaft dazu, nimmt man den Futtertransport dazu, nimmt man jetzt, wenn das Soja aus Südamerika ist und ja dort angebaut wird, nimmt man das zum österreichischen Fußabdruck dazu und deshalb kommt man zu extrem unterschiedlichen Zahlen. Und warum okay. Ich das sage, die Landwirtschaft in Österreich argumentiert gerne damit, dass bei uns die offizielle Zahl vom Landwirtschaftsministerium mit 10% angegeben wird, aber da ist zum Beispiel eben das Futter nicht drinnen. Aber ich denke mir ganz klar, wenn ein österreichisches Schwein mit Soja aus Brasilien gefüttert wird, muss ich natürlich diesen Effekt da reinrechnen.
Ja,
und deshalb
logisch.
Ist der tatsächliche Effekt viel höher, als er da angegeben wird. Also immer, wenn ihr eine Zahl hört, Tierhaltung so und so viel Prozent, schaut immer nach, was ist da reingerechnet, was ist da rausgerechnet. Ein weiterer Effekt, der sehr oft vernachlässigt wird, ist der sogenannte Mist-Carbon-Sink-Effekt, also quasi eine verpasste Kohlenstoffsenke. Und was ist das? Wenn man sich jetzt Österreich anschaut, bevor das so dicht besiedelt war, war ja das meiste eigentlich Wald oder es waren Moore und da war sehr viel CO2 gespeichert. Und sehr viel davon wurde jetzt gerodet und was ich auch lange nicht wusste, viele Moore wurden trockengelegt, um dort jetzt Grünland zu machen. Also wenn man sagt, es gibt keine andere Möglichkeit oder es war immer schon so, nein, es war eben anders. Und wenn ich da jetzt Weiden habe, kann da eben kein Moor sein, das CO2 bindet, kann da eben kein Wald sein, der CO2 bindet. Oder noch extremer gesagt, wenn ich jetzt den Regenwald abfackel, um bei uns dann die Schweine zu füttern, ist dort kein Regenwald mehr, der CO2 speichert. Und dieser Effekt wurde auch sehr lange vernachlässigt. Und sehr relevant ist auch, wie hoch man das Methan beurteilt. Weil Methan ist 28 Mal klimawirksamer als CO2, aber vor allem in den ersten 100 Jahren. Und wenn man quasi den Zeitraum nimmt, einen kurzen Zeitraum nimmt, dann schlägt das höher aus. Aber wenn man jetzt die Landwirtschaft möglichst harmlos darstellen will, nimmt man Tausender Jahre, nimmt man Zehntausender Jahre und dann verliert das Methan an Effekt. Und da muss man eben auch immer drauf achten. Wenn man jetzt eine Studie präsentiert bekommt, wo angeblich die Landwirtschaft nicht so schlecht abschneidet, wie wird da das Methan eingestuft?
Okay, ja, das ist auch nochmal ein spannender Gedanke. Aber das ist ja sowieso ein Problem. Wie schätzt man Studien ein? Ja, das glaube ich generell.
Absolut.
Müssen sich die Leute da mehr Medienkompetenz anarbeiten. Musste ich auch, natürlich. Dann hört man ja oft, viele Lebensmittelabfälle, zum Beispiel aus dem Getreideanbau, die können ja eh nur über die Tierhaltung verfüttert werden. Also da können wir ja froh sein quasi, dass irgendwer, also diese Tiere, den Abfall von unserem Getreideanbau verwerten können und wir dann die Tiere oder ihre Produkte essen können. Das ist doch super.
Ja, das Interessante ist, dass an sich das Verfüttern an Tiere sehr ineffizient ist. Also über alle Spezies gerechnet ist der Umwandlungsfaktor 1:7. Also ich brauche 7 pflanzliche Kalorien, wie zum Beispiel Weizen. Und was macht das Tier dann daraus? Es ist ja ein lebendiger Organismus. Und aus 5 Kalorien entsteht Bewegung, Abwärme, Kot. Aus dem einen entstehen Schlachtabfälle und nur aus einem wird dann wirklich nutzbares, essbares Fleisch. Das ist quasi so, wie wenn ich jetzt hier am Tisch das Brot hätte, ich beiße einmal ab und schmeiße in den Mistkübel. Boah. Ich glaube, dann würde sie mich vom Pure Podcast, glaube ich, rausschmeißen und durch jemand anderen ersetzen.
Ja.
Und selbst wenn dann Teile dieser 7 Kalorien Dinge sind, die man sonst nicht nutzen kann, ist es an sich schon so ineffizient, dass man das dadurch nicht aufholt. und auch dadurch nicht auffällt, was man extra dafür anbaut. Also in der EU, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 60% des Getreides in der Europäischen Union werden Tierfutter. Und nur 20% ist wirklich der Mensch. Also das ist wirklich ein sehr krasses Missverhältnis. Und, weil wir vorher den Markus Dormer angesprochen haben, man muss das nicht unbedingt den Tieren verfüttern. Also zum Beispiel dieser Presskuchen vom Kürbiskern, von der Sonnenblume, da kann man auch Wurst daraus machen, weil das sehr gute Eigenschaften hat und weil das auch oft günstiger ist jetzt als das Sojaprotein und das Erbsenprotein, weil da die Ölmühlen ja auch froh sind, das loszuwerden. Oder aus Okara, was entsteht, wenn man Tofu herstellt, kann man auch Leibchen machen. Man kann auch aus dieser sogenannten Haferpülpe, die scheinbar, wusste ich auch nicht, bei der Hafermilchherstellung entsteht, könnte man auch wieder Lebensmittel machen. Könnte man Haferproteinriegel, Haferproteinshakes machen. Also ich glaube, da fehlt es einfach nur ein bisschen an Einfallsreichtum, an Kreativität. Und viele dieser Firmen gibt es noch nicht. Aber ich glaube, wenn man das mal so aufbaut mit den vielen Firmen, die daraus etwas machen, braucht man eben keine Tiere mehr, um das zu verwerten. Man muss auch nichts wegschmeißen. Und was mir ein bio-veganer Landwirt gesteckt hat, quasi, man kann das auch kompostieren. Das sind ja quasi Nährstoffe und ich kann das einfach kompostieren und dann kann ich diese Nährstoffe wieder dem Boden zuführen. Braucht dann auch weniger Kunstdünger, braucht auch weniger tierischen Dünger. Also auch das geht, wenn man wirklich gar keine sonstige Verwendung hat.
Also wer jetzt gerade gut zugehört hat hier in Vorarlberg und noch ein Business sucht, hier wären ein paar nice Ideen dabei gewesen. Und ich komme ja aus der Architektur und da kenne ich auch ein ganz nettes Beispiel. Es ist ja die Herstellung von Beton wahnsinnig ressourcenaufwendig. Und man könnte einfach nur bei der Reisherstellung die Schale vom Reis nehmen, die vermahlen und dann könnte man das statt Zement verwenden und dann wäre Beton schon deutlich besser. Ja, also auch hier wieder eine Idee. Wer Lust hat auf einen geilen Job mit Zukunftsaussichten, there you go, bitte gerne. es wird auch oft gesagt, wir verfüttern ja zwar viel Getreide an Tiere, wie du jetzt gerade gesagt hast, aber das ist ja eh nur Futterweizen, also keine Sorge, das ist ja keine Verschwendung. Was sagst du dazu?
Ja, oft wird Futterweizen auch auf Flächen angebaut, wo man auch Nahrungsweizen anbauen könnte. Und es gab es in Deutschland einen schönen Versuch, weil man das sehr stark immer gesagt hat. Und da hat man sogenannten Futterweizen genommen, hat es einer Mühle gegeben, hat es einem Bäcker gegeben und hat daraus sehr schmackhaftes Brot gemacht und das sogar dem Landwirtschaftsminister von Deutschland, Cem Özdemir, dem es auch geschmeckt zu haben scheint, angeboten und serviert. Und da hat man auch einen Experten für Getreide gefragt und der meint, mittlerweile ist er der Ansicht oder ist die wissenschaftliche Ansicht, dass 80% des sogenannten Futtergetreides auch für den menschlichen Konsum, auch für Brot nutzbar sind. Ursprünglich hat man da nur 20% angenommen. Also auch das wurde krass übertrieben. Plus, weil ich ja aus dem Waldviertel bin, mein Onkel arbeitet gerade so eine alte Schulchronik auf aus meiner Gegend und da stehen auch Rezepte drinnen. Und was sehr interessant ist, da sind sehr viele Rezepte mit Gerste drinnen, mit Hafer drin. Das ist das, was man heute im Waldviertel eigentlich ausschließlich an Tiere verfüttert.
Ja, Wahnsinn.
Und damals hat man daraus Bällchen gemacht, hat Rollgerste und so weiter oder so. Ja, also man kann sehr, oder eine Art Gerstenrisotto, also man kann sehr gute Sachen daraus machen. Man muss das nicht an Tiere verfüttern, um das zu nutzen. Momentan ist es halt noch nicht so ausgeprägt, aber es wäre eben möglich.
Ich habe das Argument auch nie so ganz verstanden, weil ich dachte mir ja, wenn wir da Futterweizen anbauen, dann können wir ja da auch nicht Futterweizen anbauen. So, hä, geht da nur Futterweizen drauf oder was soll das?
Genau, es gibt eben Gegenden wie das Waldviertel, da wächst kein Weizen, aber es wachsen eben Hafer und Gerste und da kann man dann Hafermilch machen, man kann Rollgerste damit machen. Es gibt auch eine große Molkerei, die bietet erst auch einen Haferdrink an. Und 100% dieses Hafers sind von Milchbauern angebaut, in typischen Grünlandregionen.
Ja, krass.
Und schaffen es aber trotzdem, diesen Hafer anzubauen. Ich meine, die bauen den Hafer ja auch für die Kühe dort an, in der Grünlandregion, weil da kommen wir eh später drauf, ganz ohne Kraftfutter gibt es ja eh quasi keine Milch, quasi kein Fleisch, also so gesehen, ja.
Ja, und auch in Vorarlberg habe ich auch nämlich was von früher ausgegraben.
Okay.
Vorarlberg-Bregenzer Wald ist ja auch quasi nur noch Grünland. Und da hat sich schon vor über 100 Jahren ein Wanderer drüber beschwert, der in einem Wandermagazin drüber geschrieben hat. Und geschrieben hat noch vor 100 Jahren, also nochmal länger vorher, also so 250 Jahre zurück, war der Bregenzer Wald ein wogendes Getreidemeer.
Wow.
Und inzwischen ist der Bregenzer Wälder zum fanatischen Grasbauer geworden. Und das hat dieser Mensch schon vor 150 Jahren geschrieben. Würde mich interessieren, was der jetzt sagt.
Wow.
Also es geht, nur weil wir jetzt Sachen so machen, wie wir sie machen, heißt es nicht, dass wir sie für immer so machen müssen.
Absolut.
Außerdem Klimawandel wird wärmer und so weiter. Ja. Jetzt, wir sind schon Richtung Grünland gekommen, das passt gerade gut. Ich höre immer wieder von Landwirtschaftsseiten, Tiere sind zur Veredelung von Grünland nötig. Also wir könnten da ja gar nichts anderes anbauen. Sowieso, wir müssen da leider Kühe draufstellen. Hilft nichts. So können wir es wenigstens noch verwertbar machen für den Menschen. Ich habe auch jetzt gerade kürzlich gehört, Grünland ist der größte Eiweißschatz, den wir haben. Also okay. Also das hat unser Landwirtschaftslandesrat Gantner gesagt. Das ist auch ganz interessant. Was meinst du dazu?
Ja, ganz interessant ist, wenn man sich die Flächenverteilung anschaut, jetzt weltweit gesehen, quasi 80% der weltweiten Agrarflächen sind entweder Weiden oder werden für Tierfutter verwendet und nur 20% eben für Ackerbau und Gemüseanbau. Aber wenn man sich dann anschaut, wo werden die Kalorien produziert, ist genau umgekehrt. Also wir produzieren quasi mit den 20% der Flächen, wo wir direkt Essen für Menschen anbauen, 80% der weltweiten Kalorien und mit all diesen Weiden und auch Futterflächen und quasi Sojafeldern, Maisfeldern nur die anderen 20%. Boah. Und wenn man dann sagen könnte, okay, Energie schön und gut, aber das Protein und auch da nur 37% des weltweiten Proteins wird dann durch die Tierhaltung produziert. Also auch da über 60% direkt durch Pflanzen.
Ja, aber liegt es dran, dass wir einfach so viel Grünland haben, wo wir einfach nur Kühe draufstellen können?
Ich habe vorher schon dieses 1:7 Verhältnis angeführt. Nur weil wir es jetzt nutzen, weil wir es nutzen könnten, heißt nicht, dass wir es nutzen müssen. Und wenn wir eben die jetzigen Flächen effizienter nutzen und eben Pflanzen direkt essen, müssen wir das ineffizientere gar nicht mehr nutzen. Und was auch sehr wichtig ist, momentan gibt es in Österreich nicht einmal 1% Wildnisgebiete. Und laut dem sehr renommierten Verhaltensforscher und Wildtierexperten Dr. Kurt Kottruschall brauchen wir bis zu 30% Wildnisgebiete, wenn wir wirklich diese Arten erhalten wollen. Und auch als Kohlenstoffsenke. Und das geht natürlich auch noch, wenn wir bei gewissen Gebieten sagen, okay, da ziehen wir uns jetzt gezielt raus. Auf den einen Flächen können wir so gezielt Lebensmittel produzieren, dass wir die anderen Flächen nicht brauchen. Vielleicht ein bisschen, weil du ja Architektin bist, das eine nutzen wir gut und das andere zersiedeln wir dafür nicht, weil wir das andere schon so gut nutzen können und so gut verdichten können.
Da hast du mir ein gutes Stichwort geliefert. Da gibt es nämlich auch eine lustige Studie von der ETH Zürich, wo es heißt, wenn alle VorarlbergerInnen am Pfänderhang wohnen würden, und zwar in einer Dichte von Paris, Barcelona, was ja super angenehm ist, also so 3- bis 5-stöckige Gebäude, da könnten alle einen wunderbaren Blick Richtung Bodensee haben, Südterrasse und alles und richtig cool. Wenn alle dorthin ziehen würden, könnte der Rest von Vorarlberg komplett zur Wildnis werden, also wenn man das wollte. Wir könnten alle richtig chillig am Pfänderhang leben und super Bodensee genießen und der Rest wäre für die Natur.
Und was eben auch dazu gekommen ist, die Landwirtschaft sagt immer, ja, die Kuh ist so genial, weil nur die Kuh kann quasi aus Grünland nutzbares Protein machen. Das Interessante ist, der Wirkungsgrad, wenn man das jetzt wie eine Maschine betrachtet, sind 2%. Erst einmal, und es sind ja Wiederkäuer. Und das Problem ist, dass wir diese Wiederkäuer eigentlich fast immer nicht artgerecht ernähren. Also selbst bei der Bio-Heumilch sind 25% Kraftfutteranteil, also Getreide, erlaubt. Bei Bio sind 40% erlaubt und bei der konventionellen Milch gibt es gar kein Limit. Also es ist nirgendwo vorgeschrieben, wie viel Getreide gebe ich eigentlich dem Rind. Und da wird der Wiederkäuer-Rind wird dann zum Nahrungskonkurrenten des Menschen und isst dann quasi auch uns wieder Flächen weg, wo wir direkt für uns Essen anbauen könnten. Also es ginge in der Theorie, aber es gibt in der Praxis kaum ein absolutes Weiderind. Und was mir auch Landwirte sagen, diese Hochleistungsrinder, und das sind nicht nur die Holsteinkühe, es gibt auch Hochleistungsfleckviehkühe, ohne Kraftfutter kippen die einfach um. Weil die sind quasi so gezüchtet auf einen so hohen Milchansatz. Und was heißt Milchproduktion? Das heißt, es fließt sehr viel Blut durchs Euter und da wird dann die Milch gebildet. Und die brauchen dieses Kraftfutter, sonst, blöd gesagt, sterben die einfach, kippen die einfach um. Da haben wir diese Tiere auch in einer Nische gezüchtet. Also ja, in der Theorie mag es stimmen oder hat vielleicht mal gestimmt, aber wenn ich jetzt ins Supermarktregal greife und dort konventionelle Milch kaufe oder sogar Bio-Heumilch, ist da sehr, sehr viel Kraftfutter drinnen. Also auch das wäre ohne Kraftfutter nicht drin. Und was dann auch interessant ist, wenn man sich anschaut, wie viele Tiere schlachtet man in Österreich jedes Jahr? Es sind überwältigende 110 Millionen. Und davon sind nur unter Anführungszeichen 600.000 Rinder. Natürlich ist das mengenmäßig sehr viel, weil das die größten Tiere sind. Aber quasi, wenn man sagen würde, wir ernähren uns nur noch von Wiederkäuern, würden quasi alle Schweine wegfallen, alle Hühner, auch die Legehennen, auch die Puten und es würde nur noch Milch und Rindfleisch in sehr, sehr geringer Menge übrig bleiben. Also wenn jemand sagt, wir nutzen nur noch Grünland, bin ich eigentlich dafür, weil das hieße sehr, sehr viel weniger Tierhaltung und sehr viel effizientere Flächennutzung und viele Flächen, die auch frei werden würden. Genau.
Ja, macht total Sinn. Eben, man sagt ja dieses Gras-Argument immer so, als würde es über alle Tiere drüber gelten. Aber eben, welches Schwein ist denn Gras? Genau.
Also die Freilandhaltung von Schweinen ist 0,05%, also Wahnsinn. Wenige tausend Schweine, der jährlich 5 Millionen, die wir töten in Österreich. Und die essen ja dort auch nicht nur Gras. Mhm. Die kriegen ja genauso das Futter. Also da bliebe fast gar nichts übrig. Dann könnte man wahrscheinlich einmal im Jahr Fleisch essen, das nicht vom Rind ist, nur mit Weiden sozusagen.
Also nicht den Sonntagsbraten, sondern den Weihnachtsbraten.
Genau, der Weihnachtsbraten wäre drin, aber sonst wäre nicht mehr viel dabei.
Ja, das wäre doch auch schon mal nett.
Und dann gibt es ja auch sogenannte Kunstwiesen, also ich kenne es auch von meinem Vater, da hat man ein Feld, aber man baut dann auf dem Feld wieder Gras an oder baut dort Klee an, um das wieder dann an die Tiere zu verfüttern. Oder wie gesagt, es gibt eben viele Flächen, das waren früher Äcker oder das waren Moore, die man eben jetzt zum Grünland gemacht hat, aber es müsste nicht Grünland sein oder wie du eben gesagt hast, im Bregenzer Wald auch ähnlich.
Mhm.
Oder gerade als die Nahrungsmittelversorgung noch regionaler war, hat man auch in solchen Gegenden selber sich das Getreide angebaut. Jetzt ist mal eher das übergangen, dass man sagt, okay, wir machen hier das Grünland und die anderen Lagen machen ihre intensiven Getreideanbau, aber damals ging das eben anders auch.
Ja, jetzt hat man das alles globalisierter. Wir exportieren unsere Kälber, wir exportieren die Milch, wir importieren Futtermittel und was da bleibt, ist Gülle. Gut, cool, nice. Du hast einige Argumente für den nächsten Punkt schon gebracht, aber ich würde ihn jetzt trotzdem nochmal ganz kurz zusammenfassend gerne reinnehmen, weil man das sehr oft hört. Wenn wir jetzt in Österreich eine rein vegane, rein pflanzliche Ernährung propagieren würden, also nichts anderes mehr und wir müssen uns nur davon ernähren können, also keine Importe mehr von irgendwas außerhalb. Wir wollen uns rein hier in Österreich mit einer pflanzlichen Ernährung durchfüttern, geht es ja gar nicht mehr. Heißt es. Also können wir nicht, weil wir haben ja nur Grünland. Vielleicht magst du ganz kurz da nochmal 2, 3 Sätze dazu sagen.
Das Ding ist ja, dass Österreich momentan auch keine Ernährungssouveränität hat, weil wir eben 500.000 Tonnen genmanipuliertes Soja aus Nord- und Südamerika importieren und beim Gemüse haben wir nicht einmal 50% Selbstversorgungsgrad. Also ich finde es immer interessant, wenn wir bei Schweinen nur unter Anführungszeichen 97% Selbstversorgung haben, ist das schon ein Drama, aber Gemüse sind scheinbar auch unter 50%. Okay. Also mit dem jetzigen Fleischkonsum, das muss man, glaube ich, allen sagen, wenn wir so viel Fleisch essen jetzt, geht das nicht nur mit den Flächen von Österreich. Wir nehmen quasi anderen Ländern ihre Flächen weg für unseren hohen Fleischkonsum. Also wenn quasi die ganze Welt nur Österreich wäre, wäre das rein flächenmäßig gar nicht möglich. Deshalb sagt man auch immer, der Österreicher verbraucht mehr Erden, als er hat. Das spielt auch die Landwirtschaft mit rein.
Mhm.
Und bei vielen Dingen fehlt einfach das Know-how, wie ich eben vorher gesagt habe, eben. Aber es gibt immer mehr Landwirte, die herumsteigen. Es gibt im Mühlviertel einen, der macht den Mühlviertler Bohnenkäse, also Tofu, der hat früher Käse hergestellt, das macht er genau mit denselben Geräten, macht er Tofu. Oder in Raum St. Pölten gibt es einen Schweinebauern, der macht das Himbeeren als Selbsterntefeld. Oder andere stellen sich Pilze rein in die alte Schweinehalle. Oder eben viele Rinderbauern steigen um auf Hafermilch. Also da gibt es so viele tolle Projekte. Genau.
Genial.
Wir werden nicht verhungern.
Auch hier wieder, wer sein Business umstellen will, da kamen gerade kostenlos ein paar nice Ideen reingeflattert. Was ich auch immer wieder mal höre, ist, in Österreich kann man ja gar nicht von einer Massentierhaltung sprechen. Das sind ja alles nur kleinbäuerliche Betriebe und deswegen ist es nicht schlimm. Was sagst du dazu?
Ja, vor einigen Wochen wurden ja schreckliche Bilder aus Hühnermastbetrieben in Österreich aufgedeckt, die ja auch Vorarlberg beliefern, weil es dort selber nicht wirklich Hühnermast gibt. Und das ist genau dieselbe Rasse, die auch in Deutschland, in Italien und in Spanien verwendet wird. Also wir haben auch aus all diesen anderen Ländern Bilder und ich habe das so auf Twitter vorgezeigt und habe eine Umfrage gemacht und es ist kein klares Ergebnis rausgekommen. Also die Bilder sind leider absolut austauschbar, weil immer gesagt wird, Spanien, Deutschland, das sind so große Massentierhaltungsländer. Aber das einzelne Tier hat bei uns meistens nicht mehr Platz, weil es eben zum Beispiel bei den Hühnern genau dieselbe Rasse ist. Oder bei den Schweinen stimmt es, dass die Betriebe in Deutschland viel größer sind, aber das einzelne Schwein hat nicht mehr Platz. Und die sind in Deutschland in Buchten zu 40 und auch in Österreich in Buchten zu 40. Also das einzelne Schwein ist genau gleich gehalten eigentlich in Österreich und Deutschland. Vielleicht ist da besser, wenn man von Intensivtierhaltung spricht. Also quasi dort, wo der Bauernhof aufhört, wo das Individuum aufhört und wo eine industrielle Fleischproduktion beginnt. Oder auch das einzelne Rind an der Kette, das teilweise auch noch gibt, ist jetzt keine Tierfabrik, aber das ist, der Rind kann einfach die wichtigsten Grundbedürfnisse nicht ausüben. Das kann dann 20 cm nach vor, 20 zurück, ein bisschen zur Seite wackeln, auf gut Dünken des Landwirts dann raus. Aber das sind die allerwichtigsten Grundbedürfnisse, die es nicht mehr ausüben kann. Ein Schwein in der heutigen Haltung in Österreich kann nicht weich liegen, es kann nicht wühlen. Die Hühner können nicht mehr wirklich gehen. Also das, ja. Also für mich ist es eine Tierfabrik, für mich ist es Massentierhaltung, wenn die allerelementarsten Grundbedürfnisse wie gehen, liegen, Schlafplatz trennen, wenn das nicht mehr möglich ist, dann ist es für mich Intensivtierhaltung, eine Fleischfabrik, eine Tierfabrik und kein Bauernhof mehr.
Und dann ist der Unterschied zwischen Betrieb mit 300.000 Tieren und 30 Tieren eigentlich egal für das Individuum.
Genau, weil die eine Kuh an der Kette leidet. Egal, ob das jetzt ein kleiner Bauer ist mit 5 Rindern oder ein großer Betrieb mit 200. Für das eine Tier macht es keinen Unterschied. Und ich bin ja Tierschützer und für mich zählt immer das Individuum vor allem.
Ja. Genau. Was auch sehr gerne gesagt wird, ist, Tieren in der Landwirtschaft geht es ja so viel besser als in der Natur, weil die Natur ist so grausam und in der Tierhaltung bekommen sie ja Sicherheit, sie haben ein Dach über dem Kopf, sie bekommen Futter, so viel sie wollen und brauchen, immer Wasser, wenn sie was haben, kriegen sie eine ärztliche Behandlung. Also es geht ihnen ja viel, viel besser, wenn wir auf sie aufpassen.
Ja, kann man sehr viel dazu sagen. Also eben noch einmal, wenn wir jetzt zum Beispiel das Schwein hernehmen, was sind die natürlichen Verhaltensweisen eines Schweines? Das Schwein will immer mit dem Rüssel im Boden sein, verbringt einen sehr großen Teil seiner Zeit einfach mit herumgehen, mit dem Boden wühlen, Wurzeln ausgraben, da kriegt es auch eine starke Nackenmuskulatur davon. Dann haben Schweine einen sehr ausgeprägten Geruchssinn. Das heißt, sie trennen sehr penibel ihren Kloplatz und ihren Schlafplatz und ihren Essbereich. Also sie legen wirklich Toiletten an und legen wirklich Nester an und die haben Gebiete von mehreren Hektaren in der Natur. Und wenn man jetzt das Schwein am Vollspaltenboden in Österreich dazu gibt, das hat nicht mal einen Quadratmeter Platz, es hat einen harten Betonboden, kann kein Nest bauen, kann nicht herumwühlen und kann nicht das trennen. Und ich glaube, Tiere sind an vieles angepasst. Tiere sind oft an Kälte angepasst, sind sogar an Hunger angepasst. Aber worauf sie nicht angepasst sind, ist diese schreckliche Monotonie. Dass einfach nichts passiert, kein Umweltreiz kommt. Das ist, finde ich, die wahre Quälerei der Massentierhaltung. Dass es eine Art von Qual ist, auf die kein Tier angepasst ist. Weil kein Tier ist daran angepasst, einfach eingesperrt zu sein. Und ein weiterer Punkt ist, wenn man sich die natürliche Lebenserwartung anschauen würde, von Tieren, zum Beispiel vom Schwein, wären das 10 Jahre. Aber das Schwein in Österreich wird typischerweise schon mit 6 Monaten umgebracht. Bei Hühnern ist es noch extremer. Die hätten auch eine Lebenserwartung von etwa 10 Jahren. Aber ein sogenanntes Masthuhn in Österreich wird schon mit 29 Tagen getötet. Also sie sind wirklich noch klitzekleine Babys eigentlich, die wir da töten und essen.
Das ist jetzt total uncool von mir, aber ich esse gerade. Das klingt jetzt irgendwie...
Wenigstens isst du kein Baby, das nur 29 Tage lang gelebt hat.
Sondern eine leckere Aubergine mit geilem Pesto drunter.
Ah ja, stimmt.
Ja, das sind so Dinge, die man, glaube ich, einfach nicht bedenkt, dass selbst wenn man einem Tier irgendwie halt Essen und einen Schlafplatz gibt, dass es ja auch Bedürfnisse hat.
Und ein Tier lebt ja nicht nur vom Futter allein, wie du sagst. Und teilweise ist es sogar umgekehrt, diesen Masthühnern, diesem Ross 308 heißt die Rasse, denen hat man das Hungergefühl weggezüchtet. Also
was?
Die kriegen zwar ständig Essen, werden vollgestopft damit, aber fühlen sich nie satt. Dann ist es auch so, dass man nie das Licht abdreht, damit die ständig weiter essen. Also die haben zwar das Futter und das Wasser, aber jetzt nicht aus, weil man sie so liebt, sondern weil sie halt so am schnellsten zunehmen. Ja.
Das ist echt übel.
Und es gab ja auch Versuche mit Kindern vor hunderten Jahren, denen hat man alles gegeben, Essen, Wärme und so weiter, aber null Fürsorge und die sind gestorben. Also da sieht man das rein, physischer ist es nicht. Und man sieht ja auch bei den Tieren in der Intensivtierhaltung, wie hoch da die Todesraten sind, wie hoch da der Stress ist. Und ich glaube, gerade dieses Psychologische, das können wir heute noch gar nicht wirklich messen, quasi das Maß an verhaltensgestörten Tieren, die wir da produzieren in diesen Hallen.
Ja, ich meine, vielleicht verstehen es manche Leute jetzt ein bisschen besser seit Corona.
Ja.
Da waren wir ja auch ein paar Wochen mal eingesperrt, aber meine Güte, auf viel mehr Platz und wir hatten Netflix und keine Ahnung was.
Absolut.
Alles. Ja.
Oder wenn wir in einem Reisebus sind, dann sind schon 8 Stunden, 10 Stunden Flixbus, org. Aber wir wissen, wir können wieder raus. Aber diese Tiere wissen ja nicht, ist es jetzt das Leben? Ist es jetzt für immer? Wie lange geht das jetzt? 6 Monate ist ja wirklich ein extrem langer Zeitraum.
Ja, total.
Beim Schwein ist.
Und es sterben ja 20% aller Schweine allein schon in der Haltungsform, also wenn sie auf Vollspaltenboden gehalten werden, richtig?
Absolut, das ist da die Todesrate, die aber ja in Kauf genommen wird von der Industrie, weil am Ende des Tages es immer noch effizienter ist.
Wahnsinn, oder? Also unglaublich. Also ich kriege mehr Geld, wenn ich 1/4 von meinem Produkt vorher schon rausschmeiße. Ja.
Oder bei den Hühnermasten, das sind durchschnittlich 40.000 Hühner in einer Halle. Die natürliche Gruppengröße wären 50 Hühner. Das heißt, die Hühner können gar keine sozialen Bindungen mehr aufbauen, weil die sind sehr intelligent. Die können sich auch 50 Gesichter quasi merken, aber eben nicht 40.000. Und da liegt auch die Todesrate bei 3-4%. Das ist dann bei einer Halle 3000 Tiere. Also nur bei einem einzigen Durchgang in einer einzigen Halle 3000 Tiere, die einfach sterben. Was einfach einkalkuliert ist. Zynisch.
Das ist echt verrückt. Jetzt hört man aber oft als Gegenargument von der Landwirtschaft, wenn wir jetzt hier in Österreich alles auf mehr Tierwohl umstellen würden, dann wären die Preise halt so hoch, dass die Billigprodukte dann aus dem Ausland importiert werden würden. Das wird sich also im Endeffekt gar nichts ändern, nur dass halt die Bauern hier in Österreich aussterben. Und regional scheint da irgendwie in der Diskussion einfach das Wichtigste zu sein, habe ich das Gefühl.
Genau, da gibt es ein sehr gutes Beispiel, nämlich das Legebatterieverbot in Österreich. In den 90er Jahren war ja das absolute Standardsystem in der Legehennenhaltung. Also so wie jetzt fast alle Mastschweine am Vollspaltenboden ihr Dasein fristen müssen, war damals bei den sogenannten Legehühnern eben die Legebatterie das Standardmodell. Und da war der Selbstversorgungsgrad etwa 70%, also der Anteil an Eiern, die wirklich in Österreich produziert wurden sozusagen. Und davon waren die meisten Käfigeier und importiert wurden auch vor allem Käfigeier. Dann kam dann 2005 das Verbot, das 2009 in Kraft gesetzt wurde. Und jetzt sind wir 2022 laut einer Prognose der Hühnerindustrie bei 100% Eigenversorgung, wo kein einziges Käfigeier mehr dabei ist. Und selbst vorher waren wir auch schon bei 90%. Also einerseits ist die Eigenversorgung gestiegen, die komplett käfigeifreie Eigenversorgung und der importierte Käfigteil wird immer kleiner und kleiner. Also natürlich wäre es einfacher, wenn wir einfach sagen können, okay, wir haben keine Käfigeier mehr, wir haben den höheren Standard und alles, was rein importiert wird nach Österreich, muss sich auch an diesen höheren Standard halten. Die Schweiz könnte das beispielsweise machen. Deshalb hat ja auch die Schweiz oft höhere Tierschutzstandards. Aber man sieht, auch Österreich kann das. Und durch das Legebatterieverbot wurden Eier doppelt so teuer. Trotzdem essen die Leute trotzdem Eier und die, die es immer noch wollen, können es sich trotzdem leisten, weil einfach Eier generell so billig sind.
Mhm.
Genau, also da gibt es einen gewissen Spielraum sozusagen.
Mhm. Und
dann muss ja auch irgendwo wo anfangen. Ich habe es mir auch rausgesucht. Also 90-95% aller Hühner weltweit leben immer noch in Käfigen. Trotzdem schafft es das kleine Österreich, obwohl es erlaubt wäre, fast 100% sich eigen zu versorgen, ohne ein einziges Käfigei. Also auch wenn wir es nicht gesetzlich verhindern können, die Supermärkte sind ausgestiegen, bei den Nudeln steht es drauf. Also es geht schon, wenn man will. Und es braucht ja auch immer diesen Vorreiter. Und das war in dem Fall Österreich. Und wenn nie jemand anfängt, geht es eben nie los damit.
Und da ist das Kennwort jetzt eigentlich Kennzeichnung, oder? Das hat da den Ausschlag gemacht.
Genau, dadurch, dass man eben diese 0123 Haltungsform-Kennzeichnung hat, die es ja beim Fleisch eigentlich noch gar nicht gibt. Da gibt es im Bio, konventionell, dazwischen keine Ahnung. Und auch was das eigentlich heißt. Während beim Ei stand ja dann wirklich drauf, Käfighaltung. Auf keinem Schweinefleisch steht drauf, Vollspaltenbodenhaltung. Auf keinem Hühnerfleisch steht drauf, Qualzuchtrasse. Also wenn man das benennen würde, wenn es den Leuten bewusster wäre, dann wären die auch bereit, mehr zu zahlen für das verbesserte Produkt oder würden gleich eher zum pflanzlichen Produkt greifen.
Das denke ich mir nämlich auch. Also wenn ich solche Sachen sage, eben mit der Kennzeichnung, dass rein die Kennzeichnung, wow, das kommt aus Österreich, eben nicht ausreicht, sondern ich eben ja das im Regal ganz jetzt aktuell gar nicht unterscheiden kann, dann kommt halt immer als Gegenargument, naja, aber der Konsument ist halt schuld, weil die nehmen halt im Endeffekt genau diese Produkte an der Kasse, obwohl es ja die anderen Produkte gibt. Es gäbe ja Bio, gäbe ja Freilandhaltung, das bleibt aber halt leider liegen.
Man muss auch sagen, das Konventionelle ist auch wegen Steuern so billig. Also wenn man ins Supermarktregal schaut, ist das sogenannte Maishuhn, das mit Mais gefüttert wurde, billiger pro Kilo als eine Dose Mais oder ein Glas Mais. Ist natürlich Gemüsemais, aber trotzdem, also fragt man sich, okay, was ist dazwischen passiert? Weil bei dem einen ist die Energie dabei, die Arbeitskraft, der Schlachthof, die Verpackung, alles ist dabei und das andere ist einfach nur Mais. Trotzdem ist das teurer. Also das ist schon auch eine gewusste, gesteuerte, deshalb heißt es ja auch Steuern, ja, gesteuerte Sache, dass das so günstig ist. Man könnte auch die Subventionen ändern, dass das Bio günstiger ist oder das pflanzlich günstiger ist oder dass man auf Gemüse gar keine Mehrwertsteuer zahlt, aber auf Fleisch trotzdem noch. Oder bei der EU sind 85% aller EU-Agrarsubventionen sind für die Tierhaltung oder für den Tierfutteranbau. Und das ist die Hälfte des EU-Budgets. Also die Hälfte des EU-Budgets geht an Agrarförderungen und da ist der ganz große Teil Fleisch, Milch und Eier.
Und das, obwohl wir dann da nur, wie viel hast du gesagt, 20% der Kalorien rauskriegen?
Genau, weltweit sind es 20% der Kalorien und auch in der EU wird das meiste verfüttert des Getreides und nicht direkt gegessen.
Okay, und das passt jetzt auch noch da gerade ganz gut dazu. ich höre auch immer wieder, wenn aber jetzt irgendwo neue, bessere, sogenannte Tierwohlställe gebaut werden sollten, was wir ja eigentlich gut finden müssten als Menschen, die mehr Tierwohl haben wollen, dann sind die Nachbarn immer dagegen und lehnen sich dagegen auf und dann darf man das doch wieder nicht bauen.
Genau, es gibt gerade in der Südsteiermark, wo es sehr, sehr viele Tierfabriken gibt, gibt es Initiativen, die den Leuten einfach helfen, dass die bestehenden Gesetze einfach eingehalten werden. Es gibt eben Anrainerrechte, es gibt Emissionsschutz, es gibt sogenannte Wildtierkorridore und da gibt es ein ganz großes Problem, gerade in den Tierfabrik-Hotspots, dass da einfach Schwarzbauten gibt. Dass es einfach Tierfabriken hingestellt werden, die gar keine Baugenehmigung haben oder die gegen irgendwelche Auflagen verstoßen würden. Und alles, was diese Initiativen machen, ist einfach den Leuten zu helfen, okay, das sind eure Rechte und so könnt ihr eure Rechte wahrnehmen. Und ich verstehe jeden, der da einfach auf die Einhaltung der Gesetze plädiert. Und auch ein sogenannter Tierwohlstall muss sich an die Gesetze halten. Was ich mir auch zum Beispiel denke, wenn jetzt quasi da neue Tierwohlstelle gebaut werden, aber es nicht weniger konventionelle Ställe gibt, gibt es ja am Ende mehr Tierhaltung. Und das kann ja auch nicht das Ziel sein. Da finde ich zum Beispiel gut, was das Burgenland macht. Da gibt es Neubauten von Stallungen nur noch biologisch. Wenn man sich denkt, konventionell gibt es eh schon so viel, das Burgenland ist eh so klein und ich glaube, das wäre auch was für Vorarlberg, dass man sagt, Neubau, Tierhaltung, nur noch Bio über die Widmung sozusagen.
Gute Idee, das werde ich einbringen. Liebe PolitikerInnen, die gerade zugehört haben, next point. Dankeschön.
Und gerade sogenannte Tierwohlställe können ja immer noch eine sehr intensive Tierhaltung sein. Aber dann gibt es eben so Projekte wie zum Beispiel, dass man Schweine auf einer Art Kompost hält, wo immer wieder Stroh dazukommt und das lebt dann auch, das ist dann auch ein sehr guter Humus und das stinkt dann nicht mehr wirklich. Und was uns da der Landwirt gesagt hat, immer wenn man die Gülle in der Luft riecht, sind das eigentlich Nährstoffe, die in die Luft gehen, die dann nicht im Boden sind. Und am besten ist es eigentlich, wenn man es nicht riecht, weil dann bleiben die ganzen Nährstoffe in diesem Substrat drin und man kann das auch nutzen. Also ich glaube, je besser quasi diese Landwirtschaft wäre, desto verträglicher ist. Also wenn jetzt so ein Stall gebaut wird, den man einfach nicht riecht, der vielleicht sogar gut riecht nach Blumenerde, ich glaube, da haben weniger Leute was dagegen, wenn das neben sie kommt.
Ja, definitiv, eine Gärtnerei hat man gern neben sich stehen, würde ich sagen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich denn persönlich im Regal, im Restaurant tun? Wie kann ich meinen Beitrag leisten für eine bessere Welt, in der es den Tieren besser geht, die klimafreundlicher ist? Was empfiehlst du?
Ja, ich empfehle natürlich doch die pflanzliche Ernährung, die zum Glück immer einfacher wird. Und was ich ihm auch empfehle, ist, wenn man sich schon pflanzlich ernährt oder pflanzlich herernährt, dass man nachfragt. Zum Beispiel die Firma Spar hat jetzt diesen veganen Leberkäse, rollt dann langsam auf. Der ist wirklich gut, ich habe ihn probiert. Der ist auch nicht mehr wirklich teurer als der mit Fleisch. Und man kann dann zum Beispiel bei allen Märkten, wo man den ist, fragen an der frischen Theke, ihr habt ja auch den veganen Fleischkäse oder habt ihr nur den mit Fleisch? Und ich glaube, man muss immer ein bisschen unterscheiden, was man auf politischer Ebene machen kann und was man auf individueller Ebene machen kann. Man könnte sagen, Georg, du bist vegan, warum setzt du dich dafür ein, dass Schweine mehr Platz haben? Ich denke mir halt, ich persönlich habe eine freie Entscheidung, was ich kaufe. Da kann ich möglichst weit gehen, da wähle ich natürlich vegan. Aber gesellschaftlich, wenn ein kleiner Schritt von allen gegangen wird, macht er auch schon irrsinnig viel aus. Und es ist dann zumindest ein machbarer Schritt. Und deshalb setze ich mich quasi in meiner Arbeit für kleine Schritte ein, die für alle gelten und privat halt für einen möglichst großen Schritt. Genau.
Das macht total Sinn, ja. Weil gerade in der politischen Welt, wie wir sie gerade kennen, sind große Schritte halt irgendwie schwierig.
Ja, und die Veränderung entsteht oft in der Grauzone und in diesen Zwischenschritten.
Und wahrscheinlich auch in der Gesellschaft, oder? Die muss ja mitkommen, beziehungsweise ist die Gesellschaft ja meistens eigentlich schneller.
Genau, und zum Beispiel in den Niederlanden, da hat man lang einfach alles gemacht, man hat das Futter einfach geholt, man hat gar keine bodenbezogene Landwirtschaft gehabt und massiv überhöhte Stickstoffwerte und jetzt hat die EU gesagt, Leute, so geht's nicht und jetzt müssen einfach hunderte Landwirtschaften zusperren und da gibt's dann Proteste und Barrikaden und die Polizei schießt, gibt Warnschüsse ab. Also weil man zuerst gar nichts gemacht hat und dann gemerkt hat, okay, es geht nicht mehr, wir müssen jetzt weg und das geht dann nicht. Also man müsste eben gar nicht so weit kommen und dann eben das langsam abbauen, weil sonst gibt es wirklich soziale Verwerfungen.
Ja, genau. Also lieber früh anfangen als spät.
So ist es.
Also wenn wir alle hier pflanzlicher leben, dann hat es auch die Landwirtschaft leichter bei der Umstellung.
Absolut, dann nehmen wir auch den Druck raus. Mhm. Solange die Leute täglich billig Fleisch wollen, dann ist es nie mit Tierwohl vereinbar.
Ja, ja. Na gut, ich finde, das war ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Ich würde gerne an einer späteren Stelle nochmal ein paar weitere Mythen mit dir aufklären. Du hast da einiges an Wissen angesammelt. Zum Abschluss haben wir noch ein paar Word-Rap-Fragen für dich. Das ist auch wieder was Spontanes. Also ich fange einen Satz an und du beendest ihn.
Okay.
Tierfabriken sind
eine der schlimmsten Dinge, die wir als Menschen der Natur und den Tieren antun.
Tierwohl ist
ein Begriff der Industrie, Tierschutz und Tierrechte, Tierbefreiung sind die besseren Begriffe.
Grünland
ist nicht nur durch Wiederkäuer nutzbar, es gibt zum Beispiel Maschinen, mit denen man auch da das Protein direkt nutzen könnte und man kann ja auch die Natur einfach Natur sein lassen.
Kennzeichnung von Tierprodukten
ist noch mangelhaft, es soll jetzt nur die Herkunft gekennzeichnet werden, aber es muss natürlich auch die Haltungsform gekennzeichnet werden.
In der Zukunft sind Tierprodukte
nur noch in den Geschichtsbüchern.
Super. Ja, das Wort zum Schluss gehört natürlich dir als unserem Gast. Vielleicht als kleine Anregung, was wünschst du dir für die Zukunft? Was wären die Dinge, die jetzt als nächstes passieren müssen?
Was ich mir generell denke, wenn man jetzt vegan lebt, ist man ja nicht gegen die Landwirte. Also alles, was wir jetzt essen, ist auch von Landwirten hergestellt. Und ich glaube, was es noch mehr braucht, ist wirklich Dialog zwischen TierschützerInnen, zwischen veganen Menschen und den Landwirten, um die auch auf Ideen zu bringen. Einige sind gefallen, weil die haben oft das technische Know-how. Ich gebe es auch zu, ich bin auch nicht ausgebildeter Landwirt, aber andere sind das eben. Und ich glaube, wenn man diese Visionen mit dem Know-how zusammenbringt, kann sehr viel entstehen. Und wenn man sich auch gegenseitig zuhört und da miteinander arbeitet. Und also das ist eigentlich meine Hoffnung, dass es immer mehr Landwirte gibt, die auf pflanzliche Landwirtschaft umsteigen, die sogenannte Transformation sozusagen.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank dir, Georg. Vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Und es sind ja heute einige Fakten gefallen, die ihr natürlich unbedingt nachprüfen solltet, damit ihr auch für euch entscheiden könnt, ob ihr dem Georg glauben möchtet. Und das findet ihr alles wie immer in der Factbox. So, und der Georg und ich, wir machen uns jetzt auf nach Bregenz, weil der Georg ist natürlich nicht nur wegen uns gekommen. Wir haben ihn nur
nicht noch zum vorher, Spaß, ja.
Genau. Wir haben ihn nur vorher noch weggeschnappt. Und zwar gehen wir jetzt zum sogenannten Animal Liberation Workshop in Bregenz. Der wird vom VGT, Verein gegen Tierfabriken, organisiert und startet heute Abend mit tollen Vorträgen im Bahi. Morgen geht's weiter im Between, wo es auch ein paar tolle Workshops gibt. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist es leider natürlich schon vorbei, um einen Tag. Es tut mir sehr leid. Aber keine Sorge, dieses wunderbare Event gibt's jedes Jahr, wird jedes Jahr in jedem Bundesland vom VGT organisiert. Also wer da mal mitmachen möchte, sehr, sehr gerne. Danke dir, Georg.
Gerne. Ciao.
Ciao, Leute.
Und damit geht unsere heutige Episode zu Ende. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine tolle Bewertung dalasst. Kommentiert gerne zu diesem Podcast mit, schreibt drüber, sprecht mit Familien und Freunden über diesen Podcast. Und alle wichtigen Infos zur heutigen Episode, die findet ihr in der Factbox in der Beschreibung zu diesem Podcast. Wir sagen wieder mal danke fürs Zuhören. Danke für die, die schon lange dabei sind und auch schön, dass ihr vielleicht heute das erste Mal unseren Podcast gehört habt. Und dann hören wir uns hier wieder in 2 Wochen.